Guten Abend, ich begrüße Sie alle zu unserem nächsten Shiur. Heute behandeln wir ein Thema, das uns eigentlich, das wir mit Ausnahme der Veganer täglich begegnen, nämlich Milch und Milcherzeugnisse. Sie erwarten alle, dass ich von einem bestimmten Thema sprechen werde, möglicherweise von einem damit verwandten Thema, bevor wir so weit kommen. Milch ist sowas Komisches. Warum ist es komisch? Denn...
Es kommt aus dem Fleisch
hin raus, das stimmt. Aber allerdings steht ja in der Tora, Lotte Vashel, Gdibach, Alevimor, das heißt, dass es Milch und Fleisch gibt, ist in der Tora. Aber was komisch ist, ist das Fleisch des Tieres ist ja nur dann erlaubt, wenn das Tier zuvor geschächtet wurde. Wenn das Tier noch lebt, dann gibt es sogar ein ausdrückliches Verbot von Basar Minachai bzw. Ever Minachai. Basar Minachai ist, was die Maasai tun. Es gibt so Stämme in Afrika, die sagen, schade, eine ganze Kuh umzubringen, wenn er nur ein Stück Steak möchte. Wir schneiden mal ein Stück weg und dann ja, geht die Kuh minus Steak weiter.
Ich bin mir eins, aber es gibt ja auch bei Froschschenkel oder so.
Ja, Froschschenkel, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wenn ich das für einen Shiur recherchiert habe, die Geschichte ist um 15 Jahre alt, hat man Froschen einfach in zwei geteilt. Man hat die Froschen genommen, und das bewegt sich noch, und die Franzosen betrachten das als Delikatesse. Wobei, wer erinnert sich noch an das Skandal, als man entdeckt hat, dass es Pferdefleisch in den Hamburgers gibt?
In der Lasagne.
Also nicht in den koscheren, aber ich meine...
Ja, ich glaube, es war in der Lasagne, aber es war nicht deklariert.
Ja, solchen Dingen.
In Tiefkühl-Lasagne.
Und da waren Teile der Welt skandalisiert. In Frankreich haben sie so... sagt man so mit den Schultern gezückt. Und dann hat jemand... In England waren sie total angetan von der ganzen Sache. Wie ist das möglich, dass sie Pferd gegessen haben? Und natürlich im deutschen Sprachraum gibt es noch immer Pferdemetzgereien. Nicht viel, aber es gibt es noch immer.
Auch in Wien.
Und dann hat ein Korrespondent der BBC, ein Korrespondent der BBC hat so gestaunt, wie es möglich ist. Sie wollen das hören. Das ist zwar nicht Halacha, aber... Ein Korrespondent der BBC hat so gestaunt, wie es möglich ist, die Franzosen gar nicht sich keine Sorgen machen, haben sie Pferd gegessen und hatten so einen langen Artikel, kulturvergleichender Artikel geschrieben, in dem folgendes stand: Die Franzosen glauben an Tierrechte, insbesondere das Recht jedes Tieres, gegessen zu werden. Gut, die Tora hat als, man kann sagen, die allererste Grundstufe von was man so ungefähr Tierschutz nennen kann, gehört zu den universellen Werten der Tora. Ich sage, was man Tierschutz nennen kann, weil eigentlich ist es streng gesprochen nicht Tierschutz, sondern Menschenbenehmen. Das ist überhaupt eine Weltanschauung. Aus welchem Grund schützen wir Tieren? Da kann es verschiedene Auffassungen geben. Eine Möglichkeit gibt es, und die ist bei Leuten, die sehr, sehr, sehr progressiv denken, spielt das eine Rolle. Das Tier ist eigentlich ein Lebewesen, soll Rechte haben. Das ist nicht so einfach, wenn man eigentlich in der Verfassung schaut, in sämtlichen Ländern. Menschen haben Rechte. Ja, wir haben nicht Rechte für Rinder geschrieben. Die Rinder können nicht wählen, sie können auch keinen Besitz haben. Es gab eine Geschichte vor, ich weiß nicht wie viele Monate, wo jemand sein Vermögen seiner Katze vererbt hat. Das geht eigentlich legal nicht. Man kann es spielen, aber es gibt das nicht. Und immer wieder gibt es, also jede paar Jahre in den letzten 20, 30, 40 Jahren, gibt es so eine Tierschutzgruppe, ganz extrem, die versucht, in einem Gerichtshof im Namen eines Tieres, manchmal im Namen eines Affes, weil das so das die Foto, Wahrscheinlichkeit oder? Ein bisschen größer ist, was?
Da gab es ja mal einen Streit um ein Selfie.
Ja, stimmt.
Irgendwer hat geglaubt, er muss jetzt diesen Affen verteidigen, der Fotografer ruiniert finanziell.
Ja, genau.
Und ich glaube, er hat tatsächlich verloren. Also der Affe hat die Rechte an diesen Selfie.
Nee. Der Affe hat das Recht verloren, natürlich. Eine Affe hat keine Rechte, hat kein Urheberrecht, aber es hat dennoch den Fotograf weitgehend ruiniert. Und er hatte dann sogar gesagt, er gibt das Geld, den Gewinn dieses Bildes, das ein sehr populäres Bild war, für Schutz der Affen. Aber, und das bringt uns zu unserem früheren Alachashio, Lashon Hara, was wir dann gesagt haben, mit diesen Sozialmedienaktionen kann man tatsächlich Menschenleben schaden. Es ist einfach, es ist ein Verbrechen. Es ist nicht ein Verbrechen, dass man gesetzlich im Westen verklagen kann, aber es ist ein Verbrechen. Ich sage es ganz klar, für die das, hoffentlich viele Leute, die das hören werden, eine Aktion, soziale Medien zu führen, um zu versuchen, einem Menschen Schaden zu bringen, weil man einfach mit seiner Meinung nicht einverstanden ist, ist ein Verbrechen. Es ist nicht verteidigbar, es ist nicht vertretbar. Entweder geht man zum Gericht und klagt oder halt den Mund. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Das ist ganz wichtig, weil manchen Leuten, es gibt denen so ein gutes Gefühl, sie haben etwas für die Menschheit getan oder für die Tierheit oder was nur sonst. Sie haben einem anderen Menschen was Schaden zugebracht. Das ist nicht menschlich. Jetzt kommen wir zurück. Aber es gibt natürlich diese Auffassung, dass die Tierrechte da sind aus Perspektive der Tiere. Meistens sind die Tierrechte einfach da, weil die Gesellschaft entschieden hat, dass wir das haben wollen, ohne große philosophische Gespräche zu führen, aus welcher Perspektive das ist. Das heißt, wir führen jetzt ein Gespräch, dass Jus-Studenten, vielleicht, wenn sie jetzt Philosophy of Law nehmen, ja, Gesetzphilosophie, dann setzen sie sich mit solchen Themen auseinander, oder eben im Beit Midrash. Das ist, was wir tun. Aber außerhalb von Philosophieabteilungen und was weiß ich, hat keine diese Frage jetzt entschieden. Sie wird dann immer wieder in solchen Gerichtsfällen getestet, aber eigentlich sind die Tierrechte entstanden, ohne sich grob Fragen zu stellen, aus welcher Perspektive wir jetzt diese Rechte legislieren. Also voranlassen, erlassen. Allerdings, für viele jüdische Denker, durch die ganze Geschichte, sind die Tierschutzgesetze, die wir von der Tora kennen, die Tierschutzgedanken, aus Perspektive der Menschen. Das heißt, es ist jetzt nicht die Frage, ob das Tier leidet oder nicht leidet. Es ist nicht die Frage, ob das Tier jetzt gewisse Rechte hat oder nicht, sondern ich als Mensch darf das dem Tier nicht antun. Ja? Und deshalb kann es auch manchmal Ausnahmen für diese Rechte geben. Wenn ein Tier jetzt ein bestimmtes Recht hat, das mit einem menschlichen Recht in Konflikt stehen kann, dann ist es schwer zu sehen, wie es eine Ausnahme geben kann. Aber wenn das Problem, wenn es eine menschliche Pflicht ist dem Tier gegenüber, dann können zwei Gesetze, die den Menschen verpflichten, in Konflikt geraten und dann muss man ja sehen, im Einzelfall, was gewinnt. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ja, man kann, es gibt natürlich Leute, die sind gegen alle Tierversuche, weil sie sagen, Tierversuche, unmenschlich, gegen Tieren. Andere Menschen, die sagen, naja, warum nicht, wir sollen alles versuchen auf Tieren. Ja, die halachisch vernünftigste Interpretation ist, ich darf Tieren nicht unnötig Schmerz und was weiß ich beibringen, für das, damit bin ich ein schlechter Mensch, aber manchmal gibt es große Bedürfnisse, also um jetzt einen Lippenstift zu testen, ist es nicht angemessen, aber um Tierversuche zu machen. Aber wenn ich jetzt Medizin brauche, um eine infektiöse Krankheit oder was weiß ich heilen zu können, naja, dann ist das Bedürfnis nicht nur legitim, sondern auch groß und deshalb ist es plötzlich erlaubt. Und jetzt komme ich zurück zu unserer Ever Minachai. Es gibt ein Verbot, um ein Glied eines Tieres abzureißen, beziehungsweise ein Glied, das von einem Tier abgerissen wurde, vielleicht in einem Unfall, um das zu essen. Ja? Der zweite Fall ist sehr interessant. Es ist von einem Tier sowieso abgerissen worden. Das Tier hatte einen Unfall. Das Tier wird nicht daran leiden, wenn ich jetzt daraus ein Steak mache. Halacha unterscheidet nichts. Für mich als Mensch dass ich das Glied eines Tieres nehme, das zu lebendigen Leibe abgerissen wurde, und dass er daraus Essen mache, ist ungeheuer. Das ist sogar für Nichtjuden nicht koscher. Bitte.
Jetzt eine Frage, bezieht sich das nur auf Essen oder bezieht sich das generell auf einen ethischen Punkt zum Thema, ich darf das mit einem Tier nicht machen?
Tierschutz können wir eine andere Schuhrei machen. Ich will über Ever Menachai sprechen und von dort einen roten Faden ziehen, der bis bei der Milch ankommt, aber eben nicht.
Ja, aber nur in Bezug auf dieses...
Jetzt reden wir von Essen.
Ja, aber das Ever Menachai ist ein Verbot, das Ding zu essen.
Ja, es ist ein Essverbot.
Oder ist es ein Verbot, es zu machen?
Es zu essen, nee, es ist ein Verbot, es zu essen. Zu machen ist ein anderes Thema. Das können wir noch besprechen. Ich habe nicht gesagt, es erlaubt ist, das zu tun.
Es kann unter einer
Aber das Verbot, das wir jetzt besprechen, ist das Verbot vom Essen. Das sind zwei verschiedene Themen. Was ich dem Tier antun darf und was ich davon essen darf, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, sie können manchmal sehr nah aneinander liegen, aber es sind zwei verschiedene Themen. Und jetzt reden wir von, also es gibt ein Verbot sogar für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Die Tora betrachtet das für alle Menschen. Es ist verboten, ein Glied eines Tieres, das zu lebendigen Leibe vom Tier abgerissen wurde, zu essen. Ob ich es jetzt selbst abgerissen habe, ein anderer hat es gemacht oder es war ein Unfall, mach nicht aus, es ist verboten. Verboten ist entsprechend auch, wenigstens für uns, ich will jetzt nicht reingehen, ob es Differenzen da zwischen Juden und Nichtjuden gibt, aber halachisch ist verboten, um das Fleisch, Basar Menachai, das Fleisch, das lebendig vom Tier entnommen wurde, zu essen. Und dann kann man anfangen nachdenken, ob es hier gleich für Juden und Nichtjuden ist oder ob die Tora diese Stufe schon nur von Juden erwartet. Das kann man, ja.
Betrachtet, wenn wir das praktisch umsetzen, kann man zum Beispiel, ich denke nur an Cowboys, die von ihren Pferden das Blut nehmen. Zum Beispiel wird nur ein tatsächliches Glied im Sinne von einem Arm oder ein Bein als Fleisch.
Das ist doch gerade, was ich gesagt habe. Okay. Es gibt ein Glied und dann gibt es Fleisch. Fleisch ist ein Stück, kleiner. Aber das ist auch halachisch verboten.
Okay.
Ja? Also. Jetzt gehen wir weiter. Yotze Minachai. Was von einem lebendigen Tier produziert wird. Yotze Minachai ist eigentlich auch nicht so schnell gestattet. Es gibt nämlich folgendes halachische Begriff. Jetzt sind wir in echter halachischer Analyse. Wenn etwas verboten ist, ich habe ein Objekt, ein Subjekt, was auch immer. Es gibt etwas, das verboten ist. Dann ist, wenn etwas davon entnommen wird, produziert wird, entsteht, damit es erlaubt wird, brauche ich eine Handlung oder einen Status, der kommt, der ein sogenannter Matir ist. Etwas, das die Sache erlaubt macht. Ein Tier, das lebt, ist nicht koscher. Auch wenn es ein paar Hufe ist, das wieder käut. Solange es lebt, ist es nicht koscher. Wir dürfen keine lebendigen Tiere essen. Gut. Was erlaubt mir, Fleisch zu essen? Es gibt ein sogenannter Matir, etwas, das kommt und erlaubt, das macht das Tier zu einer erlaubten Substanz, durch den das es geschächtet wird und dann wird das Blut entnommen und so weiter. Ja? Diese Handlung ist wichtig. Und deshalb, wenn ich keine solche Handlung habe, weil das Tier noch lebt, ja, dann muss man sich die Frage stellen, wieso kommt es, dass was daraus produziert wird, erlaubt ist. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Darf man Feder von einer Gans essen? Wer isst Federn von einer Gans? Was ist eine komische Sache? Stimmt? Komisch. Das mag komisch für euch tönen, aber ich hatte dieses Gesicht schon vor mehreren Monaten, als ich in einem Werk entdeckt habe, dass man aus ganzer Feder, man kocht sie auf und man macht daraus eine gewisse Proteine, die man dann in der Nahrungsmittelindustrie anwendet.
Nichts, was es heute nicht gibt.
Stellen Sie sich vor, was man alles tun kann.
Keratin oder was ist das?
Ja, es ist Keratin. Und, ja.
Dann
geht es
nicht gut.
Das sind nicht Feder, die gerupft wurden, nachdem dass der Gans geschächtet wurde, sondern von einem nicht geschächteten Gans.
Oh. Ja, war ich. Fingernägel nehmen?
Die Fingernägel vom Gans.
Ja.
Es gibt tatsächlich eine Kategorie, es gibt so eine Deklaration, Unternehmen, die in der Pharmaindustrie produzieren. Also alles, was Pharma und Pharma-ähnlich ist, unterliegt einer Deklarationspflicht, die nicht für den Konsumenten gemeint ist. Das ist eine interne Deklarationspflicht, dass die Bestandteile frei, also was für eine Deklarationspflicht, um das Risiko einzustufen von BSETSE. Ja, was ist BSETSE? Das ist eigentlich, wer erinnert sich noch an Rinderwahnsinn? Ja, also die ganze Familie von Rinderwahnsinn und Menschenwahnsinn und alles dazwischen und da rund kommt unter diesem Nenner und die Werke müssen dann eine Deklaration machen bezüglich jedes Rohstoffes, ob es ein Risiko darstellt. Und darin erklären sie zum Beispiel, woher das kommt. Ist es jetzt synthetisch? Ist es pflanzlich? Ist es tierisch? Ist es, es gibt noch eine Kategorie, menschlich. Es gibt sogar gewisse Stoffe, die da eingesetzt werden, die, ich weiß jetzt nicht, ja, das war nicht in jedem Werk, deshalb weiß ich es nicht, aber ob das jetzt Fingernägel sind oder Haare oder ich weiß nicht, von dieser Art, man kann auch davon etwas erstellen. Stellen Sie sich vor, es gibt nichts, was es nicht gibt. Machen wir also weiter, wir sind jetzt bei unserer.
Also wir brauchen einen Matier, damit wir den
Matier
verwenden können, weil eigentlich wäre es sonst Yotzeh-Minharan.
Ja. Und deshalb stellt die Gemara auch die Frage, wieso ist Milch erlaubt? Und was ist noch der andere bekannte tierische Stoff, der auch erlaubt ist, ohne dass man das Tier schächtet?
Honig.
Honig, genau. Bei Honig ist noch ein bisschen komplexer. Wer möchte einen Vorschlag machen, warum Milch vielleicht leichter ist als Honig? Ja, erstens sind die Bienen nicht Rosche.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Hayotze minatame tame, was von einem nicht koscheren Tier kommt, ist an sich nicht koscher. Ja. Und Hayotze minachai ist noch ein Problem, dass es von einem lebendigen Tier kommt. Und was für Gründe können wir an, was für Andeutungen haben wir in der Tora, Dinge, die sehr bekannt sind, vielleicht nicht in diesem Kontext, aber die sehr bekannt sind, aus denen wir ableiten möchten, dass zum Beispiel Honig erlaubt ist?
Ich meine, der ist nicht erlaubt, aber das ist
nicht, ja, okay, ja,
das
ein Schritt. Ja, ich habe jetzt eine Melodie ein bisschen gesungen. Nicht bekannt. Ah, okay, Rosh Hashanah angekommen.
Ja, aber die gibt es ja nicht, die gibt es vielleicht nicht so ewig. Also ich glaube, die stehen noch nicht in der Gemara.
Könnte
sein. Okay. Ich habe an Shimshon gedacht.
An was?
Ich habe an Shimshon gedacht.
Shimshon, wir sind, das ist jetzt schon sehr gut. Das heißt, im Tanach haben wir Geschichten, in denen Honig erwähnt wird. Was ist mit Milch übrigens?
Das ist ja Milch und Honig.
Ah, wunderschön, das ist das Eretz, Zavat, Halab, Halab, Dabash. Eretz, Zavat, Halab, Dabash. Israel ist das Land von Milch und Honig.
Und aber da gibt es ja die Anschauung, dass das Dattelhonig meint.
Ah, also die Mara sagt es auch. aber für Milch wenigstens ist es hilfreich. Und heute ist unser großes Thema Milch. Aber weil ich schon Honig erwähnt habe, dann werde ich das auch verraten. Also eine Möglichkeit ist, dass dennoch Bienenhonig mit gemeint ist, aber es gibt auch eine andere Interpretation, die in der Gemara vorgeschlagen wird, nämlich, dass die Bienen den Honig nicht selbst produzieren, sondern sie sammeln den Nektar, der dann mit dem Kontakt mit der Biene zwar zu Honig wird, aber eigentlich ist es an sich, es ist Nektar. Und deshalb, ganz, ganz wichtig, ist nicht alles, was honigartig ist, koscher. Bienenhonig ist koscher. Aber was ist, wenn der Honig von anderen Arten dieser gleichen großen Familie
ist? Ja? Das ist das Argument gegen Waldhonig, echt?
Nee, Waldhonig ist nicht das Argument. Das kann ich jetzt gleich auch geben. Okay. Aber das ist nicht das Argument gegen Waldhonig. Waldhonig ist doch was anderes. Waldhonig ist Bienenhonig.
Aber die modernen Bienen sind ja domestizierte Bienen, die der Mensch in der Form vor 2000 Jahren gar nicht vor sich hatte.
Nun gut, es gibt eine gewisse Kontinuität. Sie zählen als ein Stamm. Auch Hühner übrigens sehen heute anders aus wie damals. Aber es sind die gleiche Hühner. Genetisch stammen sie ab. Und nicht so lange her. Also 2000 Jahre ist nicht so viel.
Also ich denke,
die Honig von anderen Arten, von anderen Gattungen, nicht Bienen, die vielleicht mehr körperlich beitragen zu dieser süßen Flüssigkeit, ist nicht erlaubt. Das ist eigentlich, ich habe zu schnell geredet, es ist die Hälfte von der Waldhonig-Geschichte, aber ich muss mehr erzählen.
Läuse? Oder
was?
Wer produziert
Beispiele.
Honig? Also. Mir fallen jetzt nur Ameisen ein und Läuse, die irgendwas Süßes
rauskommen. Also, wunderschön. Also Ameisen ist schon ein schönes Beispiel, ja. Das wäre nicht erlaubt. Und jetzt wollen wir von Läusen sprechen. Nicht von Körperläusen, sondern Blattläusen. Wie machen Bienen Honig? Sie fliegen und sie finden Blumen und Blüten. Und dort gibt es Nektar, um sie anzuziehen, damit sie das auch befruchten. Das ist ein super Mechanismus. Aber das tun die Bienen, die bei einer Weide sind, wo es Blumen gibt. Was tun die armen Bienen, die im Wald sind? Dort gibt es keine Blumen.
Die nehmen einen Haufen Ungeziefer mit.
Ja, ja. Es gibt
Symbiose mit Blattläusen
teilweise. Genau. Es gibt Blattläuse, die eine süße Ausscheidung produzieren. Und die Bienen nehmen das statt Nektar. Und deshalb gibt es hier eine große halachische Frage. Es gibt eine halachische Frage. Waldhonig ist Bienenhonig. Nur es ist nicht Bienenhonig von Nektar, sondern Bienenhonig von Blattläusen. Wenn wir jetzt direkt diese Ausscheidung von Blattläusen nehmen, dann ist sie nicht koscher. Ja, bitte?
Aber warum? Weil wir könnten ja genauso gut, ich meine, der Grund, warum die Blattläuse das ausscheiden, ist ja nur, dass sie so einen enormen Saugdruck haben. Die hängen ja mit ihrem Saugrüssel im Phloem drinnen und saugen es raus und es kommt halt so quasi Überdruck.
Ja, das bringt uns so.
Könnte man auch argumentieren, dass das
sehr schön, der Baum saugt. Sehr schön. Das Problem ist, dass irgendwann wir nicht es uns nicht gestattet ist, um Argumente, die so weit gehen, so weit anzuwenden, die bisher nie so angewendet wurden. Und es gibt eine Tradition, die Mara sagt, Honig von Bienen, keine andere. Und deshalb von anderen Arten, ja, ist es nicht gestattet.
Könnte da auch sein, dass das dann schon zweimal indirekt ist?
Ja, das ist genau, was ich sagen will. Es gibt Poskim. Ich habe ein kleines Beispiel. In der Schweiz haben wir diese Diskussion gehabt. Ich habe in der Koscherliste geschrieben, wie viele in der Schweiz auch dieser Meinung sind, Honig ist koscher, Waldhonig bitte Finger weg. Also nicht in dieser Art, aber... Aber es gibt einen Rabbiner in Zürich, Rav Schmerler, der kein kleiner Talmid Chacham ist. Er ist die Referenzperson. Die Art, wie man in der Schweiz die Koscherliste produziert, ist, es gibt eine Agentur, das heißt die Interessengemeinschaft für koscher Lebensmittel.
Und die Schweizer Koscherliste, die hat einen karelischen Teil. Und einen
also, dann kommen wir gleich dazu. Es gibt eine Organisation, die heißt die Interessengemeinschaft für koscher Lebensmittel. Es gibt einen Rabbiner, der für... Ja, das wäre leider es ist super, dass es dort das gibt, aber hier ist es leider undenkbar.
Ja,
aber... Interessengemeinschaft für koscher Lebensmittel produziert eine Daten. Sie haben einen Rabbiner, der, das ist übrigens eine vielleicht die beste Koscherliste in der ganzen Welt, die Schweizer Koscherliste. Der macht Arbeit wie für einen Herrscher. Der hat Kontakt, wir haben in der Schweiz haben das Glück, ist nicht immer ein Glück, aber normalerweise ist es nicht so gut, dass eine Mono- oder Duopolie in der Wirtschaft existiert. Aber in der Schweiz gibt es so eine Art quasi Duopolie, dass zwei Supermarktketten richtig die Wirtschaft dominieren. Das ist Migros und Coop. Ja, einige der anderen Supermärkte gehören diesen zwei. Es gibt auch Selbstständige. Und mit dem Netto-Resultat, dass man eine Beziehung mit dem Hauptquartier hat, dass es gelingt, um Beziehungen mit vielen Zweigstellen zu haben. Und so gibt es eine hervorragende Koscherliste, die einen großen Teil des Marktes abdeckt. Und dieser Rabbiner, was tut er? Er geht dann, er besucht diese Werke, er hat schriftlichen Kontakt mit den Werken und so produziert er nicht eine Koscherliste, sondern Daten. Es gibt Datenblätter, die produziert werden. Man kann sie auch als Spreadsheet bekommen. Das leitet er den Gemeinden weiter. Und die Gemeinden entscheiden dann selbst, was sie davon aufnehmen, was nicht. Und so kommt es, dass es die Blätter gibt, die heißen unter Aufsicht von Rabbiner eigentlich Schmerle, den ich gerade erwähnt habe. Das ist der Mahadrin-Teil. Und dann gibt es die, eine ganze Menge milchiger Produkte, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen werden, ob sie erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Die kommen dann nicht als Herrscher, sondern als Informationsblatt. Und jedes Rabbinat entscheidet, ob es diese Daten in der eigenen Koscherliste aufnehmen will oder nicht. Und dann gibt es Gemeinden, die machen einfach eine eigene Koscherliste, wie die IRG Zürich und die ICZ Zürich, also die IRG und der Gutes Achim, das sind die zwei charedischen Gemeinden, die machen eine eigene Koscherliste und ICZ macht eine eigene Koscherliste, basiert auf den gleichen Daten, ja. Nur die ICZ hat dann auch die Nicht-Mahadrin-Produkten. Oder in Basel macht man eine Koscherliste, ich habe diese Koscherliste selber, ich war zuständig dafür, ja. Wir haben ein Büchlein für beide Gemeinden und machen daraus zwei Ausgaben. Eine Ausgabe für die, die nur den Mahadrin-Teil wollen und eine Ausgabe mit auch dem Nicht-Mahadrin-Teil. Ja, das ist zum Haben. Aber ich will damit nur sagen, Rav Schmerler ist eine Person, die sehr hoch angesehen wird. Ja, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber noch ist. Ich habe in den letzten Jahren nicht von ihm gehört, aber er hat gesagt, die Gemara sagt, Bienenhonig ist koscher, das ist Bienenhonig und ich muss nicht wissen, woher die Bienen das gebracht haben. Andere sagen, nee, Bienenhonig ist normalerweise, die Bienen nehmen alles, was sie finden und dann ist es nicht nur von Blattläusen. Und wenn man jetzt ausgerechnet im Wald, ein Imker wird ausgerechnet im Wald seine Bienen, die Kasten, wie heißt das?
Bienenstöcke
im Wald aufstellen, dann weiß er ganz genau, dass die Bienen nichts anderes essen als diese Blattläusausscheidung und dann ist es nicht mehr erlaubt. Also es sind beide vernünftige Auffassungen. Ich komme hier nicht zu sagen, wer recht hat. Allerdings, wenigstens wenn Sie Gäste haben, denken Sie daran, vielleicht Blatthonig nicht dabei zu haben. Also ich bin persönlich, ich halte die Finger weg. Aber
ist es nicht auch schwierig, die Bienen zu kontrollieren, weil die verirren sich auch manchmal. Ich meine, das ist eine
Tatsache. Das stimmt.
Sie sind irgendwo und dann beginnt irgendwo der Wald.
Das stimmt. Das heißt, wenn die Bienen auch ein bisschen von den Blattläusen nehmen, ist das kein Problem. Aber wenn ich jetzt meinen Bienenstock... Nee, ich muss es nicht messen. Es ist, die Bienen machen, was sie machen. Wenn ich aber meinen Bienenstock ausgerechnet im Mittenwald lege, wo es keine Blumen gibt, deshalb heißt es auch Waldhonig. Und übrigens, es gibt ja verschiedene Arten Honig aus diesem Grund. Es hat einen anderen, ein bisschen anderen Geschmack. Waldhonig, Akazia-Honig, Blütenhonig, Blumenhonig, Weideblumenhonig. Ich weiß, was man halt dort. Man kann eine Monokultur haben, die dann einen bestimmten Geschmack gibt. Es wird nie eine hundertprozentige Monokultur sein, aber ich meine...
Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Wiener Stadthonig kauft...
Das wollte ich gerade sagen, genau. Ist,
dann muss ich mir keine Sorgen
nee, machen. Nee, auch wenn auch drin, was sie alles gegessen haben. Ja? Okay. Nee, aber auch wenn dort, ich weiß, ich kann es nicht wissen, es kann sein 1%, 5%, 10%, 0% von Blattläusenproduktion dabei ist, ist nicht mein Problem. Aber wenn es jetzt ausgerechnet besonders speziell Waldhonig ist, dann soll man wissen, dass das jetzt nicht von Blumen kommt. Okay. Also das ist bei Honig, jetzt wollen wir aber von Milch sprechen, das ein bisschen leichter ist jetzt. Eretzevat Chalavudvash, die Torah meint meistens bei Honig Dattelhonig, aber bei Milch meint sie nicht Sojamilch. Also die Milch, die fließt, ist Milch von Tieren, ja, und Milch von koscheren Tieren ist dann als per Dekret der Torah erlaubt. Das ist der erste Schritt. Dann ist die Frage, was machen wir mit dieser Milch? Und da können wir, also es gibt verschiedene Aspekte für Milch, das darf man hier erwähnen. Erstens, von welcher Gattung es kommt, das soll von einem koscheren Tier kommen. Kamelmilch, Pferdemilch und so weiter sind nicht koscher. Dann Handlungen, die durchgeführt werden, die verboten sind, können manchmal die Frucht der verbotenen Handlungen auch unkoscher machen. Das führt eigentlich zu einer großen Diskussion. Früh in der Geschichte der modernen Besiedlung Israels. Ich sage das so, weil das noch vor der Staatsgründung angefangen hat. Nämlich, was ist mit Milch von Rindern, also von Kühen, die am Schabbes gemelkt wurden? Halachisch darf man am Schabbat nicht melken und muss man melken. Beide sind halachisch korrekt. Und sie stehen nicht im Widerspruch miteinander, nur am Anfang stehen sie im Widerspruch. Was meine ich damit? Es gibt 39 Malachot, wie wir wissen, von Schabbat. Eine der Malachot ist Dreschen. Was ist Dreschen? Man nimmt, man hat die Weizenkörner zum Beispiel, ja? Und sie sind in eine Hülle. Und die Hülle stört so, weil man sie nicht essen will. Das ist für die Ziegen. Und dann klopft man auf den verhüllten Körnern mit einem Dreschbrett, glaube ich. Dreschschläger, danke. Und das bricht eigentlich diese Hülle und raus springt eigentlich das Körnchen. Und dann ist es vermischt. Ja? Wir haben dann eine Masse und dann werden wir Handlungen durchführen, damit wir die Körner von den Hüllen trennen. Aber an sich tut man Druck ausüben, damit eben das Korn aus dieser Hülle herauskommt. Und daraus leiten wir ab, dass Druck anzuwenden, um ein Nahrungsmittel aus einem natürlichen Behälter, das es beinhaltet, herauszudrücken, dass das am Schabbat verboten ist. Und das heißt, ich drücke auf dem Korn und rauskommt das Korn aus der Hülle. Ich drücke auf der Hülle, rauskommt das Korn, verboten. Ich drücke auf eine Hülle, die heißt Orange, ja, oder besser nehmen wir Trauben, um klarer zu sein. Ich drücke auf eine Hülle, die heißt Traube und rauskommt ein Korn, das heißt Traubensaft, am Schabbat streng verboten. Gut. Entsprechend auch darf man nicht auf der Hülle, die Orange heißt, drücken und daraus das Korn, das Orangensaft heißt. Das ist alles das Gleiche. Oder ich drücke auf der Hülle, die heißt Kuh, Euter, und rauskommt Kuhsaft, auch bekannt als Milch. Das ist am Schabbat verboten. Nur eine der Merkmale der Malachai ist, dass ich eben ein Nahrungsmittel übrig halte. Das heißt, ich will das haben. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die Rinder lassen sich melken. Sie haben sich schon züchten lassen, um sich melken zu lassen. Ist okay. Nur, was sie ungern haben, ist nicht gemelkt zu werden. Weil ich kann nicht 6 Tage in der Woche melken und einen Tag lang das die arme Kuh ohne lassen. Das ist ein Problem. Jetzt kommen wir zum anderen Aspekt. Das ist nicht mit Essen verbunden, sondern das Tier leidet. Und ich darf dem Tier nicht zuschauen, wenn es einfach so leidet und nichts tun. Allerdings darf man im Schabbat nicht dafür brechen. Aber wenn ich eine Situation erfinden kann, wo, wenn ich die Kuh melke, dass das nicht von der Tora verboten ist, dann darf ich die Kuh melken. Was ist diese Situation? Wenn ich, also sehr einfach, ein Nichtjude melkt es, ich habe nichtjüdische Arbeiter, das, so hat man das meistens gemacht, in der jüdischen Geschichte, bei allen Juden, die Rinder hatten, nicht so viele, weil nicht jeder durfte, und also eine Farm zu haben, dafür musste man Erlaubnis bekommen. Im 18. Jahrhundert haben wir eine Geschichte, wo ein Jude in dieser Atmosphäre, wo man die alten Berufe der Juden kritisiert, Juden sollten sich doch anpassen. Wirtschaftlich will ein Jude eine Molkerei, eine Milchfarm kaufen und Friedrich II. Ja, verbietet es, will das Erlaubnis nicht geben. Das ist nicht etwas für einen Juden. Ja? Juden sollen nicht die alte Berufe haben, aber auch nicht die neue. Möglichst einfach ausgeschlossen werden, das ist das Beste. Und dann gibt es eine gerade Linie, die führt zum nächsten Kapitel 200 Jahre später. Jedenfalls, meistens hat man nicht jüdische Angestellte gehabt. In Israel wurde das ein Problem. Man wollte eigentlich eine jüdische Wirtschaft entwickeln und die Frage, was tun wir dann? Halachisch gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich kann einen nicht jüdischen Angestellten haben. Ich habe nur eine Kuh, also das kann man sich irgendwie noch bezahlen. Man melkt am Boden. Und die Milch geht verloren. Die Milch geht verloren, dann ist es nicht das Entziehen von einem Nahrungsmittel. Damit ist es nicht von der Tora verboten, sondern nur mit Rabbanan. Nur rabbinisch verboten. Und Und die Kuh fühlt sich gut. Allerdings verliere ich dabei die Milch. Was machen wir jetzt? Und so am Anfang, vor der Staatsgründung, nach der Staatsgründung, in einem säkulären Kibbutz haben sie gesagt, wir wollen unsere Milch nicht rausschmeißen. Dann sind gewisse kluge Köpfe gekommen, die Schabbat halten wollten. Und sie haben Geräte entwickelt. Und dann gab es Diskussionen, darf man diese Geräte nutzen oder nicht. Ja? Und es wurde immer besser, bis die Situation gekommen ist, dass die Kühe heute in hochkarätige, hochtechnologische Anlagen sich selbst melken. Und das werde ich jetzt nicht auslegen, weil das nicht das Thema ist. Für uns ist wichtig, dass es auf dem Markt Milch gibt, dass ohne jegliche Shomer Shabbat Anlagen einfach jemand ist gekommen, hat die Vakuumkops, also die ganze Anlage an den Rindern angeschlossen, ohne dass man dort irgendetwas gemacht hat, um zu verhindern, dass Shabbat gebrochen wurde. Oder man hat das erste Modell benutzt, also die erste, nicht erste Generation, aber die erste Gedanke. Man hat nämlich so ein System entwickelt, wo man die... Habt ihr alle schon mal gesehen, wie man Kühe melkt? Also ich meine nicht mit dem Zehen wie im Mittelalter. Ich meine, ja genau. Ja. Diese Vakuumbecher werden dann mit einem Vakuum heften sie sich an den Euter. Aber das wurde so eingestellt, dass wenn es anfängt zu melken, dass die Milch tatsächlich verloren geht. Und dann geht der Bauer zur nächsten Kuh. Und so eine Minute später oder eine halbe Minute später schließt sich ein Ventil und die Milch fließt jetzt normal in den Tank. Das heißt, ein bisschen Milch ist verloren gegangen am Anfang und damit hat der Bauer den Schabbat weniger krass gebrochen. Er hat es nur indirekt gebrochen und dann haben manche gesagt, das ist erlaubt und andere haben gesagt, die meisten haben gesagt, nee, das ist noch immer nicht gut genug. Ja? Und deshalb gibt es auf dem Markt in Israel heute Milch, wo es ein Mahadrim-Herrscher gibt und Milch, wo es einen Nicht-Mahadrim-Herrscher gibt. Warum soll es auf Milch, alles, was wir besprechen werden mit nicht-jüdischer Milch, gilt für außerhalb Israel. In Israel haben sie jüdische Bauern, jüdische Arbeiter und jüdische Eigentümer. Wieso kann Milch in Israel Milch sein, die nicht Halab Israel ist? Ja? Also was ist es dann? Was ist das Problem? Warum ist es nicht Mahadrim? Antwort ist, weil man möglicherweise nicht darauf geachtet hat, dass es nicht am Schabbat gemelkt wird.
Ja? Ich wollte gerade sagen, ist das dann nicht nur laut?
Also auch noch. Ja, aber gut, Nolad nach Schabbat ist okay.
Ja, aber die Melkanlagen wurden nicht aus diesem Grund erfunden, sondern das ist nur ein Beiprodukt. Oder wurden die wirklich in Israel erfunden, nur für diesen Zweck?
Nee, sie wurden angepasst für diesen
angepasst,
Zweck. Aber okay. Angepasst wurden sie. Dass ein bisschen Milch verloren geht am Anfang, ist eine israelische Erfindung. Okay, also das ist für Milch, das im Schabbat gemeldet wurde. Kein Schulproblem, ja.
Ich habe noch eine blöde Frage. Wie ist das mit dem Auspressen einer Zitrone auf Essen?
Okay, ich versuche jetzt über Kaschrut zu sprechen. Ich sage sehr schnell. Von der Tora her gelten nur Trauben und Olivensaft als vernünftige Säfte. Alles andere tun normale Menschen nicht. Was ich jetzt sagen werde, steht in keinem malachischen Werk, aber ich glaube, es ist eine vernünftige Erklärung. Warum differenziert die Halacha zwischen Trauben und Olivenöl einerseits und zwischen allen anderen Säften andererseits? Also einen einfachen Grund. Vor der Erfindung der Pasteurisation und der Kühlschränke haben normale Menschen keine Saft gemacht. Sei es, denn sie hatten einen Überfluss an Früchte und sie haben sich ausnahmsweise heute einen Saft gemacht. Man hat keinen Saft gemacht. Weil Saft geht kaputt. Es ist schade. Man macht damit Essen kaputt. Wenn man Wein daraus gemacht hat, dann ist was anderes. Aus Zitronen macht man keinen Wein. Ja? Die Frankfurter machen Äpfelwoi, alle anderen machen es nicht. Die Franzosen mit ihren Cidre. Aber eigentlich macht man Wein aus Trauben. Die Tradition, die in der ganzen Welt verbreitet ist, man macht dieses Getränk aus Trauben, nicht aus anderen Früchten. Und entsprechend hat man keine Mittel gehabt, um das zu konservieren. Und das heißt, das war eine Ausnahme oder eine verrückte Sache oder jemand, der steinreich ist. Alle normale Menschen haben kaum mal Saft getrunken. Und die Halacha ändert sich nicht, weil wir plötzlich, nicht diesbezüglich, weil wir plötzlich Kühlschränke und Pasteurisation haben. Entsprechend. Aber jetzt muss ich jemanden erklären, der nicht bei diesem Shiur ist und nicht die Aufnahme anhört und sagen, weißt du was, wenn du alle Merkmale einer Malacha hast, ja, ist es von der Torah verboten? Also Trauben darfst du gar nicht pressen. Darfst du nicht pressen am Schabbat. Oliven darfst du nicht pressen. Aber Orangen darfst du pressen. Aber Trauben sind so streng verboten. Das ist irgendwie schwer zu verkraften. Und tatsächlich kommen die rabbinischen Verbote, um das Gesetz verständlicher zu machen, leichter zu machen in Anwendung. Ja? Wir müssen dann jemand wissen, das darfst du nicht pressen, das darfst du ja pressen, das ist ein bisschen zu schwer. Man darf keine Frucht und Säfte am Schabbat machen, Punkt aus. Aber sollte es zwei Gründe geben, dass etwas weiter weg vom biblischen Verbot ist, dann ist durch die Kombination von zwei Ausnahmen das Resultat erlaubt. Manchmal, wenigstens für den unmittelbaren Gebrauch. Was sind die zwei Ausnahmen? Eine Sache ist, ich sammle nicht den Saft. Auch sollte ich Trauben über den Steak ausquetschen, das wäre zwar abnormal, aber sollte ich das gerne haben, dann ist das nicht Asurum min Torah. Es ist nicht von der Torah verboten, weil ich sammle keinen Saft, sondern es geht verloren. Es ist verboten. Es ist verboten mit Rabbanan, aber wenigstens also nicht von der Torah. Wenn ich eine Zitrone ausquetsche, weil es keine Trauben sind, dann ist es nicht von der Torah verboten, es ist nur mit Rabbanan verboten. Ich betone nochmals, es ist nur, weil es Mitzvot Rabbanan gibt, dass wir Chanukkah und Purim haben und nur, weil Mitzvot Rabbanan noch viel weitergehend sind, dass wir heute in allen Hinsichten der Monogamie verpflichtet sind. Sonst würden Männer mehr als eine Frau heiraten können. Und ja, also wir schätzen es, dass Rabbeinu Gershom diese Möglichkeit hat, das durchzusetzen. Und da, also wir akzeptieren, dass die Mitzvot Rabbanan verpflichtend sind. Aber wenn wir jetzt zwei Ausnahmen haben, es ist nicht Trauben oder Oliven und es sammelt sich nicht ein, sondern wird direkt aufgesaugt im Essen, es kommt im Essen hinein, die Kombination dieser zwei Ausnahmen plus, dass es für den unmittelbaren Gebrauch ist, ist dann im Schabbat erlaubt. Aber jetzt wollen wir zurück zu unserer Geschichte hier. Also Kashrut für Fortgeschrittene, warum gibt es verschiedene Niveaus, Hechscherim in Israel auf der Milch, ja? Weil eben es möglicherweise ein richtiges Problem gibt mit nicht mehr Hadrin Milch wegen Schabbat. Auch sollte es erlaubt sein, mit diesen Geräten die Milch zu trinken, wollen wir sicher auch jene Bauer unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass sie ein makelloses Schabbat-taugliches Bauernhof haben. Also das sind nur zwei Gründe. Erstens ist es ein Kaschrut-Problem und zweitens, das heißt, Schabbat schafft ein Kaschrut-Problem. Das ist etwas, es gibt Menschen, die damit ein bisschen Mühe haben, aber tatsächlich, wenn etwas am Schabbat gemacht wird, dann kann das Resultat davon verboten sein. Ja? Es kann nicht sein, dass ein Sicherheitsmann, der für eine jüdische Gemeinde arbeitet, das Licht am Schabbat anmacht und die Leute genießen, schmunzeln da, ja, okay, es ist die Sicherheit, Sicherheit darf. Nee, wenn sowas halachisch nicht gestattet ist, darf man nicht davon genießen. Okay.
Aber, eine Milch wird vor Schabbes gemolken.
Vor Schabbes ist doch gut.
Gut, okay, aber dann muss sie pasteurisiert werden. Ich kenne nicht die Spanne, wo innerhalb das passieren muss. Es könnte sein, dass am nächsten Tag, am Schabbes, das pasteurisiert werden muss.
Also es gibt hier zwei Antworten drauf. Erstens, die Bauer planen ein, wann, zu welcher Stunde sie täglich ihre Rinder melken. Und sie machen das nicht 10 Minuten vor Schabbat. Übrigens, auch Nichtjuden machen das nicht 10 Minuten vor Schabbat. Aus dem einfachen Grund, dass die Bauern sehr gerne früh aufstehen. Sie wollen ihre Milch früh loswerden, damit es in das Werk hineinkommt, noch lange bevor die Arbeiter Feierabend machen, damit die Milch eben rechtzeitig gekühlt und pasteurisiert wird. Also das von dieser Hinsicht kommt es in das Werk früh. Die wollen nicht, dass die Milch um 17 Uhr ankommt.
Ist ja klar, aber...
Außerdem, wenn dann etwas automatisch geschieht, wenn wir ein Shiur zu Hilchot Shabbat machen und wir wollen über Industrie und was weiß ich sprechen, dann können wir über automatische Handlungen sprechen. Okay. Das ist jetzt nicht etwas, das die Kashrut aber beeinträchtigt. Das wäre schon eine Frage von, welche Automatismen am Shabbat erlaubt sind oder nicht. Ja, bitte.
Das ist schon irgendwie kaputt. Wenn ich Milch habe, die am Schabbat gemolken wurde von einem Juden und ganz viel Milch, die nicht von einem Nichtjuden gemolken wurde am Schabbat, dann wird das nullifiziert, wenn ich die zusammenschütte? Also wäre das ein Anwendungsgebiet von dieser Geschichte mit den 60
Nee, 60 hat damit nichts zu tun. Das ist eine Frage von eine andere, ist nicht eine Geschmacksfrage, sondern es ist eine Frage von dem Chodschabat. Ja, also ja. Es ist, ja, irgendwann wird man schon sagen, dass es nicht mehr das Ganze relevant macht.
Aber ich hätte verstanden, dass das Bittel machen nicht geht, wenn ich es absichtlich mache.
Nee, es kommt auf vielen, ich will jetzt nicht antworten, weil es zu viele Einzelheiten gibt, wann nicht. Wir dürfen eigentlich nicht unterstützen, dass Juden den Schabbat mutwillig in ihrem Geschäft missachten und wir kaufen uns diese Produkte. Ja? Wenn ein ganz schlimmes Beispiel wäre, was ist, wenn ein Gebäude eines Juden am Schabbat errichtet wird? Es gibt Situationen, wo man das Gebäude dann einfach vermeiden muss. Und es gibt in Antwerpen, das hat die jüdische Gemeinde jetzt verkauft, aber es gab einen ganzen Skandal. Jahrelang war die Frage, ob ein bestimmtes Gebäude mit Zustimmung der jüdischen Gemeinde am Schabbat gebaut wurde oder nicht. Und entsprechend, ob Menschen bereit sind, dort ihre Feste durchzuführen oder nicht. Und wir hatten eine Geschichte, wenn ich hier in Wien angekommen bin, wo man am Rabensteig das Simon-Wiesenthal-Zentrum gebaut hat und die Gemeinde hat gekämpft, dass man nicht am Schabbat und Yom Tov baut. Schabbat war kein Problem. Und die Firma hat es missachtet. Wir haben die Firma darauf hingewiesen. Die Firma hat es weiterhin missachtet. Es war ein Kampf. Ein echter Kampf, weil die Firma nicht bereit war, sich an den Dingen zu halten. Ich weiß nicht, welche Baufirma das ist.
Da gibt es ja nur mal zwei.
In den Verträgen steht es auch drin.
Ja, nicht immer hat man daran gedacht, alles in einem Vertrag zu schreiben und sagen, bitte an diesem Datum nicht kommen, und die sind gekommen. Die denken nicht daran, die machen das nicht zwingend mutwillig. Das ist einfach eine. In Amerika gab es riesige Geschichten, weil am Anfang des 20. Jahrhunderts die Gewerkschaften darauf standen, dass sie viele Dinge kontrollieren. Einer der Dinge, sie wollten nicht, dass ihre Arbeiter ohne Arbeit sind am Samstag. Und das heißt, es gab Synagogen, wo man gekämpft hat für Synagogen, was am Schabbat geschieht. Und dann gab es solche Leute, die gingen schon einen Schritt weiter in wunderschöne Frömmigkeit. Das kann man Menschen normalerweise nicht verpflichten, das zu tun. Aber es gab Synagogen, wo man dann den Samstag ausbezahlt hat. Und gesagt, ihr kriegt ihr Lohn und arbeitet nicht. Das war ein Kampf, die wollten einfach nicht. Das war ja, okay, gut.
Gewerkschaft war gleich Mafia dort.
Gewerkschaften haben viele gute Dinge getan, aber es gibt auch gewisse Probleme, je nachdem, ja.
Wie ist es jetzt mit der Milch, die auch hier laut Misrachi-Liste
kommt? Ja, also das war jetzt das große Thema, wo ich jetzt komme und darum habe ich einen Text vorbereitet. Von Käse haben wir letzte Woche gesprochen. Von Molke haben wir angefangen letzte Woche zu sprechen, nämlich als Nebenprodukt von Käse. Ja? Aber was wir nicht getan haben, ist von Milch und Butter zu sprechen. Also hier habe ich einen Text, den verteile ich jetzt. Das ist von einem sehr bekannten Rabbiner, der einer der bedeutendsten Entscheider im 20. Jahrhundert war. Und sorry, es ist Hebräisch, ich hoffe, meistens können da mitfolgen. Das ist Rabbi Moshe Feinstein.